Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Es ist so, wir haben heute Morgen im Zusammenhang mit Abraham zwei Altäre gefunden in Sichem und bei Bethel und Ai. Es gibt noch zwei weitere Altäre im Leben Abrahams. Man kann sich das gut merken. Die drei Patriarchen, Abraham, Isaak und Jakob, sind gekennzeichnet durch jeweils vier Dinge. Das Leben Abrahams durch vier Altäre. Das Leben Isaaks durch vier Brunnen. Und das Leben Jakobs durch vier Steine. Gott nennt sich ja der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind die drei Erzväter Israels. Und man kann ihr Leben also anhand dieser vierer Gruppen schön studieren. Vier Altäre, vier Brunnen und vier Steine. Wir gehen also zum dritten Altar in Chevron, wie man auf Hebräisch sagt, Hebron, aber bedeuten tut es genau gleiche. Hebron, eine der größten Palästinenserstädte im sogenannten besetzten Westjordanland. Diesmal im Süden, nicht wahr? Die Welt, die spricht immer vom besetzten Westjordanland oder von der Westbank. Aber in Israel spricht man nicht so. Da spricht man von Jescha. Und Jescha ist einfach die Abkürzung für Jehuda ve Shomron. Jehuda. Und Sha ist einfach für Shomron, Samaria. Also das Gebiet wird genannt Judäa, Samaria. Der südliche Teil der sogenannten Westbank, das ist eben Jehuda, Judäa, und der Norden ist das biblische Samaria, Shomron. Das gibt natürlich eine ganz andere Sicht. Die Welt spricht von der Westbank oder vom Westjordanland. Ja, und dann die Leute kommen oft nicht so recht raus. Westjordanland, es gibt ja noch Jordanien. Ja, das wäre dann das Ostjordanland übrigens, Jordanien. Das ist östlich vom Jordan und das sogenannte besetzte Westjordanland ist eben westlich vom Jordan. Aber eigentlich ist das das Herzstück des Landes Israel. Und wir haben jetzt nur schon im Leben von Abraham gesehen, Sichem, ganz im Norden von Shomron, von Samaria. Und dann eben Bethel, immer noch nördlich von Jerusalem. Und jetzt gehen wir da in den Süden, Hebron. Ich lese aus 1. Mose 13, Vers 14. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du bist, gen Norden und gen Süden und gen Osten und gen Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinem Samen auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch dein Same gezählt werden wird. Mache dich auf und durchwande das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Und er baute daselbst dem Herrn einen Altar. Wir haben gesehen, zu dem Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, erste Phase, das war 1. Mose 12, da kam auch die Landverheißung dazu. Gott verhieß Israel, das Land zu besitzen. Das wird hier nochmals unterstrichen. Abraham ist in Hebron. Muss ich also wieder klar vor Augen halten. Die UNO, die ganze Weltgemeinschaft gewissermaßen sagt, die Juden haben kein Anrecht. Und da sagt Gott, hebe deine Augen, schau in alle Himmelsrichtungen. Deiner Nachkommenschaft gebe ich dieses Land. Ausgerechnet in Hebron, sagt er das. Und als Dank baut Abraham einen Altar. Und wie ich heute Morgen schon erklärt habe, hebräisch Mizbeach, das bedeutet eigentlich Ort des Schlachtens. Und so wies auch dieser Altar wieder hin auf das kommende Opfer des Erlösers, der einmal gewaltsam sterben sollte für uns, für unsere Sünden. Und Hebron heißt Gemeinschaft. Also hier wird der Gedanke eben in den Vordergrund gerückt, durch das Opfer des Herrn Jesus, das in dem Opfer auf dem Altar Abrahams vorgeschattet wird, ist es uns möglich, in Gemeinschaft mit Gott zu sein, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und das heißt auch, Gemeinschaft zu haben mit den Gedanken Gottes. Nicht wahr? Gott sagt, schau rundherum um dich herum, das alles gehört dir. Und Abraham schaut das an und freut sich über Gottes Pläne, auch was die Zukunft anbetrifft. Und so hat er Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft bedeutet, dass wir uns für das Gleiche interessieren, für das sich Gott interessiert. Und an den gleichen Dingen Freude haben, an denen Gott Freude hat. Und das Höchste für das Herz des Vaters ist der Herr Jesus, der sich völlig hingegeben hat als Opfer. Und das wird in dem Opfer Abrahams eben schon vorgeschattet. Darin hatte Abraham Gemeinschaft mit Gott. Bevor wir zum vierten Altar kommen, noch etwas dazwischen in 1. Mose 15. In diesem Kapitel bestätigt Gott noch einmal den Bund, den er mit Abraham geschlossen hatte. Und zwar mit einem Ritual, das im alten Orient üblich war, wenn zum Beispiel ein König mit einem Vassall, einem untergebenen Herrscher, einen Vertrag schloss. Da war das im alten Orient üblich, dass man Tiere nahm, sie schlachtete und dann hat man die Tierkörper in zwei gleiche Teile zerschnitten und auf den Boden gelegt. Und zwar immer die entsprechenden Teile einander gegenüber. Und so entstand eine Bundesstraße. Ja, also die Straße da zwischen den Stücken. Danach wurde verlesen, was sind die Abmachungen zwischen dem König und dem Vasallen. Und dann mussten beide Parteien zwischen diesen Tierstücken hindurchgehen. Damit besiegelten sie, wir akzeptieren, dass mit uns das Gleiche geschieht, was mit diesen Tierstücken, mit Tieren geschehen ist. Wenn wir den Bund nicht einhalten. Und nun, wenn man das weiß, und 1. Mose 15, Vers 8 liest, sieht man, das ist ja genau das, dieses Ritual des Bundes. Und er sprach, also Abraham sprach, Herr, Ewiger, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Das heißt, das Land Israel. Und jetzt kommt die Bestätigung. Da sprach er zu ihm, hole mir eine dreijährige Ferse und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er holte ihm diese alle und zerteilte sie in der Mitte und legte die Hälfte eines jeden der anderen gegenüber. Aber das Geflügel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stürzten auf die Äser herab, und Abraham scheuchte sie hinweg. Und es geschah, als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken, dichte Finsternis überfiel ihn. Und er sprach zu Abram: Gewisslich sollst du wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das nicht das ihre ist. Und so weiter. Gott sagt die Zukunft der Nachkommen Abrahams voraus. Und schließlich Vers 18. An selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram. Und er sprach: Deinem Samen gebe ich dieses Land. Jetzt muss ich aber noch Vers 17 davor dazu lesen. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und dichte Finsternis geworden war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Und jetzt an selbigem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach. Also, der Leser, der den Alten Orient kennt, stellt fest, ja, das ist ja genau das Bundesritual, das ganz üblich war im Nahen Osten. Und trotzdem, es gibt einen Unterschied. Das war üblich, dass beide Parteien zwischen den Stücken hindurchgingen. Aber da fiel Abraham in einen tiefen Schlaf. Tardema ist übrigens das gleiche Wort für die Narkose von Adam, als Gott die Rippe herausoperierte und wieder mit Fleisch die Stelle verschloss. Das ist auch tiefer Schlaf, Tardema. Ein tiefer Schlaf, und dann sehen wir, wie eine Feuerflamme erscheint in der Dunkelheit und die geht zwischen den Tierstücken hindurch. Und dann heißt es, Gott schloss den Bund. Jetzt ist klar, dieser Bund war nur einseitig. Gott hat allein alle Verpflichtung übernommen und Abraham war passiv. Das ist wirklich ganz erstaunlich, denn das zeigt, all diese Verheißungen des Abraham-Bundes, die auch beinhaltet, dass Israel das ganze Land Kanaan auf ewig besitzen wird, das aber auch beinhaltet, wie wir gesehen haben, dass ein Segen Gottes kommen soll über alle Völker, durch den Messias, der eben aus dem Volk Israel hervorkommen soll. Das ist alles abhängig von Gottes Zusage und Gott übernimmt alle Garantien. Die Flamme Gottes, das war die Shechina, ja, die Feuersäule, die ging da durch und so wurde der Bund geschlossen. Also alles hängt von Gott ab, nicht, es hängt nicht ab von der Verantwortung des Menschen, der ja versagen kann, und dann ist alles dahin. Nein, das zeigt dieser Abrahamsbund, der ist fest und der ist allein in Gott begründet. Und nun sehen wir in diesen Tierstücken eben einen Hinweis auf den Herrn Jesus, der einmal die Verantwortung für alles übernommen hat, indem er am Kreuz so zum geschlachteten Lamm wurde. Weil wir Menschen die Verantwortung nicht übernehmen konnten, nicht fähig waren. Wir haben alle versagt. Israel hat vollkommen versagt, aber der Herr Jesus hat alles auf sich genommen. Und so sind diese Tierstücke, die da zerschnitten wurden, bereits ein ganz eindrücklicher Hinweis auf sein Opfer. Und Abraham, der Vater aller Gläubigen, wie er im Neuen Testament genannt wird, was hat er gemacht, als da plötzlich Raubvögel sich auf diese Opferstücke stürzten? Er scheuchte sie weg. Und genau das müssen wir machen mit diesen Geiern von liberalen Bibelkritikern und Theologen, die sagen, ja, der moderne Mensch, der kann diese archaischen Gedanken von einem Gott, der ein Opfer fordert, das kann der moderne Mensch nicht mehr akzeptieren. Und das sind doch so Überreste aus früheren Zeiten, als man eben so dachte mit Opfer und Vergeltung und so weiter. Der moderne Mensch ist natürlich da weit darüber erhaben. Ja, das sind diese Geier, die sich da auf die Opferstücke stürzen. Und was macht der Vater des Glaubens? Er scheucht sie weg. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das Fundament des Glaubens, die Grundlage, wie wir überhaupt mit Gott in Ordnung kommen können und Frieden mit Gott bekommen können, das geht nur durch das Opfer des Herrn Jesus. Er musste sterben, sein Blut musste fließen. Und ohne dieses Blut Jesu gibt es keine Vergebung. Wie 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir das nicht mehr predigen und uns da nicht mehr darauf berufen und das auch ins Zentrum stellen, dann haben wir nicht nur einen Teil verloren, sondern wir haben alles verloren. Und so ist es eine wichtige Aufgabe des Gläubigen, diese Raubvögel wegzuscheuchen. Diese Auslegung, die habe ich jetzt einfach nachgesprochen. Das kann man schon schön nachlesen bei Spurgeon. Ja, diesem Evangelisten, der wusste, worauf es ankommt, dass ein Mensch wirklich Frieden mit Gott bekommt und dass er sich echt bekehrt. Ja, und der hat zu 1. Mose 15 das so in seiner kernigen Art, ja, er konnte das besser sagen als ich, hat er das so schön rübergebracht. Ja, und jetzt gehen wir weiter zum vierten Altar Abrahams im Land Moria. 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott den Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und Abraham stand des Morgens früh auf und sattelte seinen Esel und nahm mit sich zwei von seinen Knaben und Isaak seinen Sohn. Und er spaltete Holz und zum Brandopfer und machte sich auf und zog hin an den Ort, den Gott ihm gesagt hatte. Jetzt bekommt Abraham ganz klar den Auftrag, ein ganz besonderes Opfer darzubringen. Und das sollte kein Tier sein. Wir haben heute Morgen gesehen, schon in 1. Mose 3, Vers 15, hat Gott nach dem Sündenfall klar gemacht, das Opfer des Erlösers wird ein Mensch sein. Der Same der Frau. Aber wir haben gesehen, wie die Opfer von da an Tieropfer waren, die eben hinwiesen auf das Opfer des Menschen Jesus Christus, der einmal kommen sollte, um als Mensch für Menschen zu sterben. Und jetzt hier wird klar gemacht, durch dieses Beispiel mit Isaak, der nur fast geopfert wurde. Das wahre Opfer wird wirklich ein Mensch sein. Natürlich. Das Opfer des Sohnes Gottes. Gott musste kommen, um das Opfer zu bringen. Nicht ein Engel konnte Mensch werden. Sonst hätte Gott Gabriel geschickt oder Michael. Aber das war nicht möglich. Kein Engel konnte dieses Opfer übernehmen, sondern Gott selber. Und zwar Gott, der Sohn, musste Mensch werden. Aber es war wichtig, er musste Mensch werden. Nur als Mensch konnte er sterben. Gott ist unsterblich. Der Herr Jesus musste Mensch werden, damit er überhaupt sterben konnte. Und er musste Mensch werden, damit er für Menschen als Stellvertreter sterben konnte. Und das wird uns in diesem Opfer beim vierten Altar von Abraham deutlich gemacht. Und haben wir gesehen, wo? Im Land Moria. Moria im Alten Testament, das ist das gleiche wie der Berg Zion. Das ist der spätere Tempelberg, auf dem Salomo, 2. Chroniker 3, Vers 1, den ersten Tempel baute. Das ist der Berg Moria. Aber Gott sagt übrigens hier nicht, opfere ab Isaak auf dem Berg Moria. Das wird doch staun gesagt. Aber das steht gar nicht da. In der Bibel steht, ziehe hin in das Land Moria. Sogar im Hebräischen erstaunlich, Eretz Hamoria, in das Land des Moria. Normalerweise muss man bei Eigennamen keinen Artikel schreiben. Nicht mal, es ist so, wie wir Schweizer sprechen, wir sprechen nicht von dem Hans und dem Peter. Für uns reicht das Hans und Peter. Aber das ist auf Hebräisch auch so, aber hier wird sogar betont, das Land des Moria. Das heißt also das Gebiet, da wo der Berg Moria steht. Und nun sagte Gott, und opfere ihn da selbst, dort in diesem Land des Moria, als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, da gibt es ganz viele Hügel rund um den Tempelberg. Aber es war nicht Moria, denn sonst hätte Gott gesagt, und opfere ihn auf dem Moria. Aber er sagt, geh ins Land Moria und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Nun, einer wäre der Ölberg, östlich von Moria. Und dann gibt es den Südwesthügel der Altstadt. Dieser Berg wird übrigens heute Zion genannt. Aber das ist nachbiblisch. Das kann man erst nachweisen seit etwa 100 nach Christus. Der biblische Berg Zion ist immer der Tempelberg. Aber der Südwesthügel, da wo übrigens das urchristliche Quartier war, dort hat auch Pfingsten stattgefunden. Dort hat der Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt im Obersaal. Dieser Südwesthügel ist auch ein Nachbarhügel vom Tempelberg. Ich nenne den zur Unterscheidung Zion 2 und den biblischen Tempelberg Zion 1. Also der käme auch in Frage. Aber dann gibt es natürlich noch den Nordwesthügel der Altstadt, wo später Golgatha war. Sehen wir das? Also, er sollte ihn da auf einem dieser Hügel im Land Moria darbringen. Abraham war gehorsam und er ging. Und jetzt kommt Vers 4. Am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. 3 Tage ist er gereist, ein schwerer Weg. Und dann sieht er diesen Ort. Das heißt nicht, er sah den Berg Moria, sondern den Ort, wo er seinen Sohn dann opfern sollte. Und lesen wir weiter. Und Abraham sprach zu seinen Knaben oder zu seinem Knecht, zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe oder der Jüngling, Naar bedeutet beides, wollen bis dorthin gehen und anbeten. Oh, das ist das erste Mal, dass wir in der Bibel das Wort anbeten finden. Hishtachaveh. Ja, wir haben schon bei Abraham gesehen, da beim zweiten Altar, er hat den Altar gebaut und den Namen des Herrn angerufen. Da haben wir gesehen, Opfer, eine bildliche Handlung, aber schon verbunden mit Gebet. Und jetzt hier haben wir Anbeten. Hishtachaveh. Das bedeutet auch sich niederfallen. Aber das ist die erste Stelle, wo Anbeten vorkommt. Nicht wahr? In der heutigen Zeit denken viele Christen, Anbetung hat zu tun mit, sehr viel zu tun mit Hochstimmung. Und die wird erzeugt, wir können ganz genau erklären, wie man das erzeugt. Es ist sehr wichtig, dass in der Musik jeder Viertelschlag oder Achtelschlag immer ganz genau gleich ist. Nicht so wie in der klassischen Musik, wo das variiert, atemrhythmisch, sondern immer ganz genau gleich, dann kann man die Leute richtig hochfahren. Und viele Christen denken, dass Anbetung sehr viel mit einem Gefühl von Hochstimmung zu tun hat. Aber stellen wir uns mal vor, wie die Stimmung war von Abraham. Die war am Boden. 25 Jahre lang hat er gewartet, bis endlich dieses Kind geboren wird. Biologisch unmöglich. Von einer 90-jährigen Frau und er war 100. Und dann kam es. Und jetzt, es ist da. Dieser Sohn ist aufgewachsen und Gott sagt, opfere ihn als Brandopfer. Wirklich am Boden zerstört. Und trotzdem ist es möglich anzubeten. Das macht also klar, dass Anbetung grundsätzlich möglich ist mit einer Stimmung, die vollkommen am Boden ist. Das heißt jetzt also nicht, dass wir bei der nächsten Anbetungsstunde in der Gemeinde, dass wir uns alle völlig am Boden fühlen sollten. Aber falls wir uns am Boden fühlen, dann sollten wir nicht denken, also heute gehe ich mal nicht in die Gemeinde, denn ich muss mal warten, bis ich wieder oben bin, ja? Es gibt viele Gläubige, die gehen genau dann nicht in die Gemeinde, wenn sie es eigentlich am meisten nötig hätten. Jetzt für sich, ja? der Herr will uns ja auch aufrichten in den Zusammenkünften. Aber sehen wir, Abraham vollkommen unten und er geht, und es ist oft etwas ganz Typisches beim Bibellesen, da wo ein Thema neu eingeführt wird in der Bibel, da werden ganz grundsätzliche Dinge erklärt. Und da lernen wir, Anbetung ist eben Anbetung, und das hat eigentlich grundsätzlich mal mit unserer Hochstimmung gar nichts zu tun. Natürlich, in Psalm 100 heißt es ja, dass wir uns freuen sollen und mit Frohlocken in die Vorhöfe kommen sollen, aber dass uns klar ist, davon hängt wahre Anbetung eben gar nicht ab. Und wir müssen das gar nicht produzieren. Also, und anbeten und zu euch zurückkehren. Das ist interessant. Der sagt den Knechten, wir gehen dorthin und dann kommen wir beide wieder zurück. Der hat also geglaubt, Isaac wird sterben, aber dann wird Gott ihn auferwecken. Und genau das wird in Hebräer 11 gesagt, dass Abraham gerechnet hat, dass Gott ihn aus den Toten auferwecken wird. Woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Also die ganze Erfahrung da war ein Gleichnis. Er hat eigentlich Isaac schon aufgegeben und dann kriegt er ihn wieder. Und das war am, Vers 4, am dritten Tag, da erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Das ist auch schon ein Hinweis auf diesen dritten Tag der Auferstehung. Jetzt lese ich weiter und man beachte, wie ich unnatürlich betone, um noch mehr hervorzubringen, was da drin steckt. Und Abraham nahm das Holz des Brandopfers und legte es auf Isaak, seinen Sohn. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Und Isaak sprach zu seinem Vater und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte, nämlich ein Berg im Land Moria. Und Abraham baute da selbst den Altar, Mizbeach, der Ort des Schlachtens. Und schichtete das Holz auf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Bote des Herrn vom Himmel zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Knaben oder nach dem Jüngling und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder, da hinten im Dickicht festgehalten durch seine Hörner. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und opferte ihn als Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham gab diesem Ort den Namen Adonai Yireh. Auf Deutsch, der Herr wird ausersehen. Und jetzt erklärt Mose, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Und der Bote des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, dass, weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, ich dich reichlich segnen und deinen Samen sehr mehren werde wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und dein Same wird das Tor seiner Feinde besitzen und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Und Abraham kehrte zu seinen Knechten zurück. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham wohnte zu Beersheba. Ja, also dieser Ort war im Land Moria. Und der Moriaberg ist in Ostjerusalem. Also auch im sogenannten besetzten Westjordanland, von dem die UNO sagt, das geht absolut nicht. Die Juden müssen das alles den Palästinensern geben. Ist das nicht interessant? Alle vier Altäre des Erzvaters Abrahams sind im sogenannten Westjordanland. Und Abraham dankte mit diesen Altären gewissermaßen für Gottes Verheißung, dass Israel dieses Land bekommen wird. Aber jetzt haben wir gesehen, wie der Heilige Geist diese Geschichte beschreibt. Und zwar extra so, um uns zu zeigen, was das einmal sein wird, wenn Gott, der Vater, seinen einzigen geliebten Sohn als Opfer geben wird. Das waren 19 Verse, die ich gelesen habe, nicht wahr? Und wir haben 10-mal das Wort Sohn gefunden. Also der Heilige Geist hat Mose so inspiriert, diese Geschichte so zu schreiben, dass immer hervorgehoben wird, Sohn, Sohn. Und zwar immer mit dem Possessivpronomen. Dein Sohn. Oder sein Sohn. Oder mein Sohn. Das wird immer betont. Und zweimal kommt das Possessivpronomen noch alleine vor, nämlich, oder anders vor, deinen einzigen, Vers 2. Und so kommt es insgesamt, kommt das besitzanzeigende Fürwort 12-mal vor. Mein, dein oder sein. Und 10-mal wird gesagt Sohn. Und Abraham, Ab heißt ja Vater. Vater einer Menge. Abraham ist hier ganz klar ein Bild von Gott, dem Vater, der einmal seinen einzigen, den ewigen Sohn, den er von Ewigkeit her geliebt hatte, geben würde als Opfer. Also hier strahlt alttestamentlich bereits Johannes 3, Vers 16 auf. Also hat Gott die Welt geliebt. Und denken wir daran, in Vers 18 wird gleich gesagt, nach dem Opfer Abrahams, nach dem Wiederopfer Abrahams, in deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. In Galater 3 wird erklärt, dein Same hier ist Christus. In Christus, in dem Messias, werden alle Nationen der Welt gesegnet werden. Also, da strahlt wirklich Johannes 3, Vers 16 auf. Also hat Gott die Welt geliebt. Das steht nicht, also hat Gott Israel geliebt. Das wäre auch richtig. Aber in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt. Denn alle Nationen sollten unter den Segen des Opfers des Herrn Jesus kommen über die Nation Israel. Israel war auserwählt, um ein Segen zu werden für alle Völker. Also nochmals, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Und da ist wichtig zu betonen, da steht nicht, damit alle errettet werden, sondern damit jeder, der an ihn glaubt. Gott hat dieses Opfer gegeben für alle Nationen, für die ganze Welt. Er hat auch die ganze Welt geliebt und damit auch jeden einzelnen Menschen. Aber es werden nicht alle gerettet werden. Nur die Menschen, die sich wirklich bekehren und an den Sohn Gottes glauben, denen wird das Opfer zugerechnet werden. Und darum steht eben in den Verheißungen Gottes in Abraham und damit in dem Messias sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde oder alle Stämme der Erde. 1. Mose 12, Vers 3. Hier, alle Nationen der Erde. Aber es steht nicht alle Menschen der Erde. Und wir lernen aus Offenbarung 5, dass einmal Menschen gerettet werden aus allen Nationen, aus allen Völkern, aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Das ist wunderbar, es gibt etwa 6800 verschiedene Sprachen ohne Dialekte. Und man zählt weltweit ja ungefähr 200 Nationen. aber 10.000 Völker und noch viel mehr Stämme. Und die Bibel sagt wirklich in Offenbarung 5 und auch in Kapitel 7, dass Menschen gerettet werden aus allen Stämmen und aus allen Sprachen. Das ist wunderbar. Aber eben nur die, die sich bekehren. Ohne Bekehrung gibt es keine Rettung, gibt es kein ewiges Leben. Aber das Opfer wird allen angeboten. Und das wird hier so deutlich gezeigt. Gott, der Vater, gibt seinen Sohn als Opfer. Und ich habe mal ausgezählt, wie viele Bezüge es in diesen 19 Versen gibt auf das Opfer des Herrn Jesus. Also man findet da zwischen 20 und bis 30 Bezüge auf den Herrn Jesus und sein Opfer hin. Nicht wahr? Nur schon in dieser Aussage, die ich auch so betont habe beim Lesen, er band seinen Sohn Isaak, Vers 9. Markus 15, sie banden den Herrn Jesus. Dann wurde er abgeführt, ja? Und dann heißt es, und legte ihn oben auf das Holz. Der Jesus war oben auf dem Holz. Ja? Also die Formulierung nähert sich so dem an, was da geschehen ist auf Golgatha. Und man bedenke nochmals, Altar bedeutet Ort des Schlachtens. Aber dann, auf dem Höhepunkt, Gott selber greift ein. Und ich habe ja nicht gelesen, der Engel des Herrn, Malach Adonai, Malach heißt Engel, aber einfach die Grundbedeutung ist Bote. Denn Malach wird in der Bibel gebraucht für Engel, aber auch für Menschen, die Boten sind. Zum Beispiel Boten eines Königs, die werden auch Malach genannt. Und im Alten Testament der Engel des Herrn, oder besser eben der Bote des Herrn, das ist immer der Herr Jesus. Schon in 1. Mose 16 erscheint der Engel des Herrn, der Hagar, und sie nennt ihn, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Sie erkennt, dieser Bote ist Gott selbst. Aber wir müssen genauer sagen, es ist der Sohn Gottes. Der Engel des Herrn, der immer wieder in Gestalt wie ein Mensch kam, schon im Garten Eden, als Gott im Garten wandelte, das war der Sohn Gottes in Menschengestalt. Und die sündigen Menschen schämten sich, vor diese Person zu treten, darum haben sie sich versteckt. Das ist der Sohn Gottes und es ist so bewegend hier zu sehen, da als Abraham bereit war, gehorsam zu sein, er wusste, Gott wird Isaak auferwecken, denn es muss ja weitergehen. Der Sohn Gottes verhindert dieses nutzlose Opfer. Denn ein Sünder, wie Isaak einer war, wie wir alle, kann nicht für Sünder sterben. Er sollte wirklich nur ein Vorgeschmack, ein Hinweis sein auf das wahre Brandopfer. Und so hat also der Sohn Gottes selber das Opfer Isaaks verhindert, weil er das Opfer werden wollte. Und dann sagt Gott zu Abraham in Vers 16, ich schwöre bei mir selbst, Spruch des Herrn, dass weil du dieses getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Man kann übersetzen, mir nicht vorenthalten hast oder nicht verschont hast. Die älteste Bibelübersetzung, die Septuaginta, 3. Jahrhundert vor Christus, hat hier übersetzt verschonen. Und jetzt merken wir, aha, dann ist natürlich Römer 8, Vers 32 eine direkte Anspielung auf 1. Mose 22. Wenn der Apostel Paulus sagt, in Römer 8, Vers 31, wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Und dann 32, er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist eine direkte Anspielung. Abraham war bereit, seinen Sohn nicht zu schonen, so wie Gott der Vater wirklich seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Und das war das Höchste, und darum ist es selbstverständlich, wenn er schon ihn gegeben hat, dann wird noch alles andere dazukommen. Das ist ganz klar. Aber das ist schon eindrücklich, wie das Kapitel eben so beschrieben wird. Und jetzt sehen wir, Abraham gab dann diesem Ort den Namen Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen. Und was bedeutet das? Ja, kurz vorher hat er doch Isaak die Frage, Vater, das Holz und das Feuer, wo ist das Schaf zum Brandopfer? Und er sagt, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer. Ersehen, ausersehen, es geht um das Opfer. Und wenn Abraham nach der Verschonung von Isaak den Ort nennt, diesen Berg im Land Moria, Adonai Yireh, der Herr wird ausersehen, dann wollte er damit sagen, alle sollen daran denken, auf diesem Berg wird einmal das wahre Opfer des Messias stattfinden. Nun, sagt Mose, fügt hinzu, Vers 14, daher heutigen Tages, er hatte das erste Buch Mose geschrieben, um die Zeit des Auszugs aus Ägypten, ja? Daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ausersehen werden. So konnte man also wissen von dieser Zeit an, der Messias wird im Land Moria sterben. Auf einem der Berge da, beim Tempelberg. Moria, das war natürlich der bekannte Berg. Denn auf dem Südabhang von Moria lag das Städtchen Salem, wo zur Zeit von Abraham König Melchisedek herrschte. Und darum sagte Gott, geh ins Land des Moria. Das ist der bekannte Berg mit dem Städtchen Salem auf dem Südabhang. Und auf einem der Berge, den ich dir dann zeigen werde, dort soll das Opfer stattfinden. Und so war klar, also irgendwo auf einem der Berge, da wird der Messias sterben. Und heute rückblickend können wir sagen, natürlich. Auf dem Nordwesthügel der Altstadt von Jerusalem. Und zwar ist es effektiv der Ort, wo heute die Grabeskirche steht. Das war der richtige Ort. Den konnte man archäologisch sehr schön belegen. Das ist der Ort, heute ist das innerhalb der Altstadt. Aber in den 30er Jahren ging die Stadtmauer daran vorbei, das Gennator, das direkt nach Golgatha hinausführte, das hat man bei den Ausgrabungen nach 1967 gefunden. Das habe ich auch schon manchen Gruppen gezeigt, im jüdischen Viertel der Altstadt von Jerusalem. Und da, außerhalb des Tores, nach Hebräer 13, hat der Herr Jesus dann gelitten. Aber das war in den 30er Jahren, war das außerhalb. Und Kaiser Hadrian hat im Jahr 135, als er so wütend war auf die Juden, hat er dort einen Götzentempel hingebaut auf Golgatha, um besonders die messiasgläubigen Juden richtig zu ärgern. Aber dadurch blieb der Ort erhalten. Und als später die Kaisermutter Helena nach Jerusalem kam, da hat sie die Grabeskirche eben genau dorthin gebaut, wo früher Hadrian diesen Götzentempel hingebaut hatte, um Golgatha zu schänden. Und so blieb das Wissen um den genauen Ort erhalten. Natürlich ist die Grabeskirche ein Ort des Götzendienstes. Und offensichtlich hat der Teufel ein Interesse, eben Orte, die in der Heilsgeschichte von wichtiger Bedeutung waren, zu schänden. Aber das wird sich einmal ändern. Jeremia 10 sagt, dass im tausendjährigen Reich werden alle falschen Götter unter diesem Himmel hinweg verschwinden. Und die Grabeskirche, die wird verschwinden, mit allen Statuen da drin. Und was bleibt dann noch? Dann sieht man wieder den Felsen, den Golgatha-Felsen. Der heute so verdeckt ist, man kann ein bisschen was davon sehen. Der bleibt. Und das wird genau in den dritten Vorhof hineinfallen von dem Hesekiel-Tempel, dem Tempel der Endzeit im tausendjährigen Reich. Wenn die Nationen aus aller Welt kommen, um den König, den Herrn Jesus in Jerusalem anzubeten, dann werden sie wissen, da im Vorhof, da auf diesem Felsen, da ist das eine Opfer hat stattgefunden, das all die Vorbilder im Alten Testament in sich erfüllt hatte. Wunderbar, nicht wahr?
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Die Opfer des Alten Testaments und ihre Bedeutung im Licht des Neuen Testaments«, zweiter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.